Ich denke, wir alle haben schon mal den Namen Alfred Nobel gehört. Nobel war ein schwedischer Chemiker und Erfinder, der im 19. Jahrhundert lebte. Und seine zentrale Erfindung oder Entdeckung war, was? Dynamit, sehr gut, genau, ja. Mit dem Dynamit hatte er einen Sprengstoff entwickelt, der bei gleicher Sprengkraft wie das bereits bekannte Nitroglycerin sicher transportiert und gelagert werden konnte. Da der Bedarf weltweit so groß war, konnte Nobel durch seine Erfindung schnell ein großes Vermögen aufbauen. Zuletzt besaß er über 90 Dynamitfabriken weltweit. Da Nobel kinderlos blieb, veranlasste er, dass mit seinem Vermögen von etwa 31,2 Millionen Kronen in der damaligen Zeit ein unglaublicher Betrag, eine Stiftung gegründet werden sollte. Kurz vor seinem Tod führte er ungefähr 94% seines Gesamtvermögens der Stiftung zu, die bis heute den nach ihm benannten Nobelpreis verleiht und ganz besonders renommiert den Friedensnobelpreis. Das nächste Ereignis auf Gottes prophetischem Zeitplan ist, schon wieder eine Frage an euch, was kommt als nächstes prophetisch gesehen? Wir alle wachen auf in unserem Schlaf. Die Entrückung, genau, die Entrückung der Gemeinde. Ach ja, vielleicht noch eine kleine Vorbemerkung. Also Robby hat vorhin gebetet dafür, dass wir die Ohren, dass Gott unsere Ohren und Herzen öffnet. Ihr dürft eure Bibeln öffnen und wenn ihr was zu schreiben habt, dann wäre das heute sogar ganz besonders von großem Vorteil. Denn wir werden heute viele Bibelverse uns anschauen. Macht euch darauf, also ihr seid vorgewarnt, ja? Macht euch dafür bereit. Und ein Stift ist einfach gut, um die Bibelverse aufzuschreiben. Wir werden vor allem uns zwei größere Abschnitte anschauen, aber zwischen einem ganzen Haufen anderer Bibelverse, die zu diesem Thema dazugehören. Also, wie gesagt, das nächste Ereignis in Gottes prophetischem Zeitplan ist die Entrückung der Gemeinde. Die nennt Paulus die glückselige Hoffnung. Ich hoffe, das ist sie auch für uns. Eine glückselige Hoffnung. Und in 1. Thessalonicher 4, wo es auch um die Entrückung geht, sagt der Apostel sogar, und das sind die Verse 16 bis 18 von Kapitel 4, 1. Thessalonicher 4, denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, in Wolken dem Herrn entgegen, in die Luft. Und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. So ermuntert nun einander mit diesen Worten. Seine Ermunterung. Wir sollen einander mit der Wahrheit ermutigen, dass die Entrückung jederzeit geschehen kann. Im Grunde genommen noch vor Ende dieser Predigt. Das wäre doch mal ein Knalleffekt, oder? Und darüber hinaus bedeutet die Entrückung für uns natürlich auch, dass wir unmittelbar darauf folgend die Trübsalzeit nicht miterleben müssen. Also diese Zeit des schrecklichen Gerichts, der Naturkatastrophen, all dieser Dinge, die da passieren werden, des Antichristen, müssen wir nicht miterleben. Also auch da eine Ermutigung für uns. Und deshalb eben auch diese Bezeichnung von Paulus, als eine glückselige Hoffnung. Der Leib Christi, die Gemeinde, wird dem Zorn des Lammes, wie es ja auch genannt wird, nicht ausgesetzt werden. Übrigens nicht, weil wir es verdient hätten, sondern ganz allein aus Gnade. Eine weitere Bibelstelle, Offenbarung 3, Vers 10. Wir wissen, da spricht der Herr selbst zu den real existierenden Gemeinden dieser Zeit dort in Kleinasien. Kapitel 3, Vers 10, weil du das Wort vom Herrn auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die zu versuchen, die auf der Erde wohnen. Hier sagt er, ich werde die bewahren vor der Stunde der Versuchung. Das Wort, das mit vor hier übersetzt wird, also im Zusammenhang mit vor der Stunde der Versuchung, ist das griechische Wort ek. Und das bedeutet aus oder heraus. Das gleiche Wort finden wir in 1. Thessalonicher 1, Vers 10, wo es heißt, der uns errettet vor dem kommenden Zorn. Also auch hier wieder dieses gleiche Wort, was eigentlich bedeutet, aus, heraus erretten vor diesem Zorn, vor dem kommenden Zorn. Gott verheißt uns nicht, und das haben wir schon häufig gesagt, dass wir als Christen keine Leiden ertragen müssen. Wir wissen es besser. Die Tatsache ist, durch die gesamte Kirchengeschichte hindurch bis heute leiden Christen für ihren Glauben. Jede Woche erhalten wir neue schreckliche Nachrichten von Open Doors über gefolterte, verfolgte Christen, gefolterte und getötete zum Teil auch Geschwister. Aber was der Herr hier der Gemeinde in Philadelphia sagt, hier in Offenbarung 3, Vers 10, und damit natürlich auch uns verheißt, ist, dass er uns vor dieser besonderen Zeit, also dieser Stunde der Versuchung, bewahren wird. Israel hatte nie die glückselige Hoffnung. Daniel und andere Propheten sprechen immer wieder von einer Zeit der Prüfung und der Verfolgung, die auf Israel zukommen wird. Und Gott verspricht ihnen, dass er sie durch die Trübsalzeit hindurch bewahren wird. Er wird sie durch die Trübsalzeit hindurch bewahren und wiederherstellen. Aber uns verspricht er, uns aus dieser Zeit des Zorns des Lammes heraus zu erretten. Eben unsere glückselige Hoffnung. Naja, dann ist ja alles geregelt. Solange ich weiß und mir sicher bin, dass ich ein Kind Gottes durch die Gnade des Herrn Jesus Christus, dass ich ein Kind Gottes bin, dann ist ja für mich alles geregelt, alles in trockenen Tüchern. Aber nicht ganz so schnell. Es gibt da noch einen anderen Aspekt, den wir auf alle Fälle auch berücksichtigen müssen. Und von dem hören wir relativ viel im Neuen Testament. Paulus sagt in 2. Korinther 5, Vers 10, und das ist ein Schlüsselvers, und den sollten wir aufschlagen. 2. Korinther 5, Vers 10. Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit jeder empfange, was er durch den Leib vollbracht, dementsprechend, was er getan hat, es sei Gutes oder Böses. Paulus spricht hier zu den Korinthern, also zu Gläubigen. Gut, jetzt dachte ich doch eigentlich, wir kommen nicht mehr ins Gericht. Also ich bin errettet, ich habe den Herrn Jesus Christus in meinem Leben angenommen und ich bin frei vom Gericht. Ich komme nicht mehr in die Verdammnis. Ich werde nicht mehr gerichtet. Jesus Christus hat für meine Sünden bezahlt. Gut, aber sehen wir uns an, was Petrus dazu zu sagen hat. Das sehen wir in 1. Petrus 4, Vers 17. Da sagt er, die Zeit ist gekommen, dass das Gericht anfange beim Haus Gottes. Wenn aber zuerst bei uns, was wird das Ende derer sein, die dem Evangelium Gottes nicht gehorchen? Die Tatsache ist, das Gericht beginnt beim Haus Gottes, bei der Gemeinde, bei uns. Auch uns erwartet ein Gericht. Die relevante Frage ist, mit welchem Ziel, welchen Sinn, welchen Zweck verfolgt dieses Gericht? Ein Autor bringt diese Aussage von Petrus hier gut auf den Punkt. Er schreibt nämlich, dies ist nicht Verdammnis. Es geht nicht um Verdammnis, sondern die Reinigung, Züchtigung und Läuterung der Gemeinde durch die liebevolle Hand Gottes. Gott ist es wichtiger, um der Arbeit im Reich Gottes willen Christen Leiden ertragen zu lassen, weil dadurch die Gemeinde gereinigt und gestärkt wird, als das Endgericht an den Ungläubigen zu vollziehen. Interessant. Aber wenn Gott seine Gemeinde, die er liebt, so intensiv und schmerzhaft richtet, wie heftig wird dann erst sein Zorn gegen die Gottlosen sein? Und auch eine weitere Schlüsselstelle, nämlich Römer 14, Vers 10. Römer Kapitel 14, Vers 10. Im Zusammenhang geht es hier um Gewissensfragen, also nicht um Fragen der Sünde, sondern um Gewissensfragen. Das sehen wir gleich im ersten Vers des Kapitels. Aber in Vers 10 heißt es, Du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder auch du, was verachtest du deinen Bruder? Denn wir werden alle vor den Richterstuhl Gottes gestellt werden. Aus diesem Vers können wir gleich eine ganze Reihe von Rückschlüssen ziehen, die für unsere heutige Betrachtung sehr wichtig sind. Das erste Ergebnis ist, dass wir erkennen, dass Paulus hier zu Gläubigen spricht. Also er spricht von Brüdern, von Geschwistern und unserem Verhalten gegenüber einander. Er spricht zu Brüdern, zu Gläubigen. Das nächste ist, wir erfahren auch, dass nicht nur Einzelne, sondern alle vor den Richterstuhl Christi gestellt werden oder Richterstuhl Gottes hier, ein und dasselbe. Übrigens eine interessante Aussage, also zeigt einfach die Gottheit unseres Herrn Jesus Christus. Wir werden alle vor diesen Richterstuhl Gottes gestellt werden, ohne Ausnahme. Und drittens, es geht auch nicht nur um unsere Handlungen, sondern auch unsere Haltungen. In diesem Fall, wie wir mit geistlich stärkeren oder schwächeren Geschwistern umgehen. Das ist der direkte Zusammenhang. Aber es zeigt, dass es Gott eben nicht nur darum geht, was wir tun, sondern auch mit welcher Motivation und Herzenshaltung wir es tun, was in unserem Herzen stattfindet. Gott sieht unsere Herzen. Und zuletzt können wir hier sehen, dass Paulus diesen Richterstuhl Christi als Motivation für Gläubige, also für uns sieht, auf eine Weise zu handeln und zu denken, wie es Gott gefällt. Er nutzt es als Motivation für uns. Zwei Verse weiter heißt es dann, also wird nun jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Es kommt ein Moment, und der kommt ganz sicher, so sicher wie das Endgericht für die Ungläubigen. Es kommt ein Moment für uns, an dem wir dem Herrn Rechenschaft geben müssen. Und zwar für alles, was wir getan haben, aber eben auch für unsere Beweggründe und Herzenshaltung, mit denen wir es getan haben. Also, ich hoffe, das überrascht uns jetzt nicht zu sehr. Die Tatsache, dass auch wir gerichtet werden, das ist, wovon Gottes Wort hier spricht. Auf der anderen Seite wissen wir natürlich, dass wir nicht mehr ins Gericht kommen, weil Jesus Christus am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist. Gut, wie lässt sich das erklären? Bei den Bibelstellen, in denen es um den Richterstuhl Christi geht, geht es nicht primär um Sünde, sondern es geht um Nachfolge, um unsere Nachfolge. Dass es dem Herrn nicht egal ist, wie wir ihm nachfolgen. Und das können wir auch anhand einer anderen Bibelstelle sehen, und zwar direkt von den Worten unseres Herrn Jesus Christus, der uns zeigt, der uns ganz klar sagt, dass es ihm nicht egal ist, wie wir ihm nachfolgen. Wir gehen jetzt mal kurz ins Matthäus-Evangelium, kommen aber gleich zu den Briefen wieder zurück. Kurz ins Matthäus-Evangelium, Kapitel 16. Das ist so ein Abschnitt, der wird typischerweise mit die Kosten der Nachfolge überschrieben. Aber ich möchte es euch einfach mal vorlesen. Der allein ist schon eine Predigt wert. Vers 24, dann sprach Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mir nachkommen will, also Nachfolge, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Denn wenn jemand sein Leben erretten will, wird er es verlieren. Wenn aber jemand sein Leben verliert um meinetwillen, wird er es finden. Das ist die Art von Nachfolge, die Gott sich von uns wünscht, die er von uns erwartet. Gut, wieder zurück zu den Briefen. Denn auch Johannes hat etwas zu diesem Thema zu sagen. Und zwar in 1. Johannes 2, Vers 28. 1. Johannes, Kapitel 2, Vers 28. Hier heißt es, und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit wir, wenn er geoffenbart wird, Freimütigkeit haben und nicht beschämt werden bei seiner Ankunft. Johannes fordert uns hier auf, bleibt in ihm, bleibt in Jesus. Er spricht da von dieser engen und zunehmend enger werdenden Beziehung, die wir mit dem Herrn Jesus Christus haben sollen. Wir sollen in ihm bleiben. Es spricht auch von Abhängigkeit von unserem Herrn Jesus Christus. Und warum ist das so wichtig? Warum reicht es nicht einfach nur, dass ich errettet bin? Also Hauptsache errettet. Warum reicht das nicht? Die Antwort steht hier. Damit wir, Gläubige, wenn er geoffenbart wird, Freimütigkeit haben und nicht vor ihm beschämt werden bei seiner Ankunft. Das heißt, im Umkehrschluss, wenn wir nicht in ihm bleiben, wenn unsere Beziehung zum Herrn Jesus Christus nicht so ist, wie sie sein sollte, dann besteht die Gefahr, dass wir, wenn wir vor ihm stehen, keine Freimütigkeit haben. Also die Eltern unter uns kennen das, wenn unsere Kinder irgendwas auf dem Kerbholz haben und sie können dir nicht in die Augen schauen, sie haben nicht die Freimütigkeit, dir in die Augen zu schauen. Vielleicht kennst du das aus irgendeiner Lebenssituation, aus deinem Leben. Nicht die Freimütigkeit, jemandem in die Augen zu schauen. Und es heißt weiter, dass wir auch nicht beschämt werden bei seiner Ankunft. Also auch hier dieses Element des sich Schämens vor dem Herrn Jesus Christus. Also wie schrecklich wird das sein, wenn wir vor dem Herrn Jesus Christus stehen werden und wir werden alle, das haben wir gerade gesehen, vor dem Herrn Jesus Christus stehen, nach seiner Wiederkunft, nach der Entrückung und uns schämen werden. Gut, dann ist natürlich die auf der Hand liegende Frage, was sind Dinge, die passieren oder wie kann es dazu kommen, dass wir vor dem Herrn Jesus Christus beschämt werden? Reden wir darüber. Und wieder hilft uns Johannes weiter. Diesmal in 2. Johannes, ein paar Seiten weiter, 2. Johannes, Vers 8. Hier heißt es, seht auf euch selbst, damit ihr nicht verliert, was wir erarbeitet haben, sondern vollen Lohn empfangt. Also im Zusammenhang geht es hier um die Warnungen vor Irrlehren, aber ich denke, diese Warnung ist meiner Ansicht nach auch ganz allgemeingültig. Es ist offenbar möglich, dass wir das, was wir für den Herrn erarbeitet haben, im Dienst für den Herrn, und das Wort erarbeitet, ich habe es extra nochmal nachgeguckt, das ist richtig übersetzt. Also wir schrecken manchmal davor, zurück zu sagen, dass wir für den Herrn arbeiten sollen oder wollen. Aber die Tatsache ist, das Wort ist erarbeiten, ergazomai. Das ist eine direkte Ableitung dieses Wortes, das Arbeit bedeutet. Es ist also offenbar möglich, dass wir das, was wir im Dienst für den Herrn erarbeitet haben, wieder verlieren können, gemäß dieser Bibelstelle. Und es kann sein, dass wir nicht den vollen Lohn empfangen. Jetzt geht es also um unseren Lohn, den wir in unserem Dienst für den Herrn erhalten. Und den können wir wieder verlieren. Und deshalb fordert uns Johannes auf, darauf Acht zu geben, dass wir den vollen Lohn empfangen. Was ist mit diesem vollen Lohn gemeint? Ist ja auch eine wichtige Frage an dieser Stelle. Also der volle Lohn, von dem Johannes hier spricht, ist der Tageslohn, den ein Arbeiter am Ende des Tages erhielt. Das ist der volle Lohn. Ja, also hier dieses Bild des Tagelöhners und den vollen Lohn, den er am Ende erhält. Und wir sollen darauf achten, das ist die Aufforderung, die er uns gibt. Wir sollen in unserem Leben, in unserer Nachfolge darauf achten, dass wir den vollen Lohn erhalten und ihn nicht verlieren. Also es geht um Lohn, um Belohnungen. Das gleiche Wort finden wir übrigens in 1. Korinther 3, Vers 8. 1. Korinther 3, Vers 8. Eine bekannte Stelle. Der aber pflanzt und der begießt sind eins. Jeder aber wird seinen eigenen Lohn, genau das gleiche Wort hier, wird seinen eigenen Lohn empfangen nach seiner eigenen Arbeit. Also überhaupt dieses Konzept des Lohns kommt im Neuen Testament ganz häufig vor. Das Neue Testament geht von einem Lohn aus, den jeder Arbeiter in Gottes Weinberg für seine Arbeit erhält. Gut, jetzt könnte natürlich wiederum jemand einwenden, welchen Unterschied macht es überhaupt, ob ich einen Lohn erhalte oder nicht? Hauptsache, ich bin im Himmel. Hauptsache, ich bin beim Herrn. Also ich brauche keinen Lohn, ich brauche keine Belohnung. Es reicht mir völlig aus, dass ich beim Herrn bin. Hört sich an diesem Punkt, also bei der oberflächlichen Betrachtung, sehr fromm an und sehr demütig. Aber die Tatsache ist, und das möchte ich euch heute Morgen weitergeben anhand dieser Bibelstellen. Das ist nicht Gottes Einstellung. Das ist nicht sein Herzenswunsch. Ihm reicht es nicht, dass wir einfach nur errettet sind. Hauptsache im Himmel. Immer wieder spricht er davon, von diesem Lohn und dass wir danach trachten sollen. Und wir reden hier nur von Kindern Gottes, die überhaupt diesen Lohn erhalten können. Ich möchte euch auch mal zeigen, wie Paulus das sieht, und zwar in Bezug auch auf sich selbst. Das ist eine der großen Bibelstellen und die sollt ihr auf alle Fälle aufschlagen. Und zwar 1. Korinther 9, die Verse 24 bis 27. Hier werden wir eine Weile sein. 1. Korinther 9, Vers 24 bis 27. Hier sagt Paulus: Wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber einer den Preis empfängt? Und jetzt kommt's. Lauft so, damit meint er uns, lauft so, dass ihr ihn erlangt. Jeder aber, der kämpft, ist enthaltsam in allem. Jene freilich, damit sie einen vergänglichen Siegeskranz empfangen. Also er meint hier die Athleten. Wir aber einen unvergänglichen, und das sind jetzt wir. Ganz offensichtlich vergleicht Paulus unsere Nachfolge mit einem Wettkampf. Auch wenn uns das unangenehm zu sein erscheint, ja, dass wir jetzt hier Druck bekommen vom Herrn. Aber die Tatsache ist, Paulus sieht es so und Gott bestätigt es. Es ist Teil seines Wortes. Wir wissen auch historisch, dass es zu Paulus Zeit zwei große Wettkampfveranstaltungen gab, die auch uns bekannt sind, also zumindest die eine. Das eine sind die isthmischen Spiele und das andere die Olympischen Spiele, die es auch heute noch gibt. Wie seine Zeitgenossen war Paulus ganz sicher damit sehr vertraut. Und so gebraucht er diesen Vergleich, um eine ganze Reihe geistlicher Wahrheiten zu veranschaulichen. Für seine damaligen Zuhörer und auch für uns. Zum einen sagt uns Paulus, dass man unser Leben mit dem Herrn und unseren Dienst eben mit einem Wettkampf vergleichen kann. Und jetzt denken wir einfach mal an einen Leistungssportler oder Leistungssportler generell. Und dann fragen wir uns, welche Assoziationen kommen uns da in Gedanken? Woran denken wir, wenn wir an Leistungssportler denken? Also ich habe mir mal ein paar Dinge aufgeschrieben. Also auf alle Fälle denken wir, würde ich denken, an Anstrengung, auch an Disziplin, an Selbstbeherrschung, an Motivation und auch Selbstmotivation. Aber eben auch die Gefahr zu versagen, nicht ans Ziel zu gelangen, vielleicht sogar disqualifiziert zu werden. Also ganz aktuell, gestern Abend gab es einen Boxkampf. Arthur Abraham hat gegen einen Gegner, dessen Namen ich nicht aussprechen kann und nicht mehr weiß, gekämpft. Und der war auch nicht sehr erinnerungswürdig, denn schon in der zweiten Runde war es vorbei. Ja, und der Gegner hatte nach eigenen Angaben seine Hand gebrochen. Also wir wissen es nicht. Ja. Und es gab einen technischen K.O. Ende des Kampfs. Oder dann auch gerade diese Woche wieder besonders in den Medien Claudia Pechstein, die nun für 2 Jahre gesperrt wurde wegen angeblichen Blutdopings. Und jetzt kämpft sie und versucht, das sich selbst wieder zu rehabilitieren und den vor Gericht sogar zu erwirken, dass das rückgängig gemacht wird und dass sie Recht hat. Recht mit der Behauptung, dass sie nicht gedopt war. Gut, menschliche Richter werden es letztendlich nicht entscheiden können wahrscheinlich. Ja. Es wird eine Entscheidung geben oder die werden an einer Entscheidung festhalten, aber es gibt immer dieses Element von Fehlbarkeit bei solchen Entscheidungen. Gott sei Dank wird das bei unserem Herrn Jesus Christus anders sein, wenn wir vor ihm stehen. Denn er weiß alle Dinge und er kennt unsere Herzen. Wieder 1. Korinther 9, Vers 24. Wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber einer den Preis empfängt? Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Und wie gesagt, wie in jedem Wettkampf werden Preise gewonnen oder eben auch nicht. Wir aber, wir alle, sollen so laufen, dass wir den Preis erlangen. Paulus selbst ist es in Bezug auf seine eigene Person unglaublich wichtig, wie er dem Herrn Jesus Christus nachfolgt. Und sein Ziel ist ganz klar, wenn man die Verse liest. Vers 25, jeder aber, der kämpft, ist enthaltsam in allem. Jene freilich, damit sie einen vergänglichen Siegeskranz empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Es geht um den Preis des Siegers, den Siegeskranz, die Belohnung für seine Anstrengung. Dafür hat Paulus gekämpft. Gut, kommen wir wieder zu diesem Thema des Richterstuhls zurück. Was ist eigentlich dieser Richterstuhl? Und das passt jetzt ganz gut eben zum Bild des Wettkampfes. Das Wort Richterstuhl ist das griechische Wort Bema. Das ist kein Gericht mit Angeklagten und einem Ankläger und einem Richter, sondern es ist eine Bezeichnung für diese erhobene Plattform, die es in den antiken Olympischen Spielen gab, wo die Schiedsrichter saßen, die dann die Entscheidung getroffen haben, wer einen Siegeskranz oder wer welchen Siegeskranz erhält und geehrt wird. Und der Bema, oder eigentlich das Bema, Bema ist also der Ort der Entscheidung, an dem die Belohnungen ausgegeben wurden. Paulus sagt uns, wie sehr er sich anstrengt, um den Preis zu erlangen. Und er sagt uns, lauft so, dass ihr ihn erlangt. Und so sollen wir verstehen, wenn Paulus und Petrus und Johannes davon sprechen, wie wichtig es ist, dass wir uns anstrengen sollen, um den Lohn und die Belohnung zu erreichen, dann ist es auch genau das, was Gott von uns erwartet. Jeder aber, der kämpft, ist enthaltsam in allem. Und dann weiter in Vers 26, ich laufe nun so, nicht wie ins Ungewisse, jetzt spricht er direkt von sich selbst, nicht wie ins Ungewisse, ich kämpfe so nicht wie einer, der in die Luft schlägt, sondern ich zerschlage meinen Leib und knechte ihn, damit ich nicht, nachdem ich anderen gepredigt, selbst verwerflich werde. Sicherlich ein Vers für Prediger, aber ich denke für uns alle, denn wir alle stehen im Dienst für den Herrn. Man spürt hier ganz deutlich, wie wichtig es Paulus war, den Preis zu empfangen und sich in seinem Lauf nicht selber zu disqualifizieren, so wie Claudia Pechstein. Und dann sehen wir es nochmal in Paulus' letzten überlieferten Worten, und zwar ganz am Ende des 2. Timotheusbriefs. Auch das wäre ganz gut aufzuschlagen. Ich glaube, ich habe euch nichts Falsches versprochen, nicht wahr? Ich jag euch ganz schön durchs Neue Testament. Aber ich denke, es lohnt sich, das zu sehen, mit eigenen Augen zu sehen in Gottes Wort. Hier sind mit die letzten Worte im letzten Kapitel des letzten Schreibens, das von Paulus an uns überliefert wurde. Und letzte Worte haben immer eine große Gewichtigkeit. 2. Timotheus 4, Vers 7. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe den Glauben bewahrt. Fortan liegt mir bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte Richter, mir als Belohnung geben wird an jenem Tag. Nicht allein aber mir, sondern auch allen, die sein Erscheinen lieb gewonnen haben. Paulus war sein Lauf hier am Ende seines Lebens ganz, ganz wichtig, wie er in seinem Leben dem Herrn Jesus Christus nachgefolgt ist. Gut, und jetzt kommen wir noch zu einem letzten längeren Abschnitt, und das ist also wirklich der, da bleiben wir jetzt. Denn auch hier sehen wir etwas sehr Ähnliches. Es geht um 1. Korinther, Kapitel 3. 1. Korinther 3. Ich fange bei Vers 5 an und dann arbeiten wir uns langsam runter bis Vers 15. Braucht noch einen Moment eurer Aufmerksamkeit. Das ist wichtig. 1. Korinther, Kapitel 3, Vers 5. Was ist denn Apollos und was ist Paulus? Diener, durch die ihr, also ihr Korinther, gläubig geworden seid. Und zwar, wie der Herr einem jeden gegeben hat. Also offenbar hatte sowohl Paulus als auch Apollos unter den Korinthern einen wichtigen Dienst getan. Und der Herr hatte diesen Dienst gesegnet. Weiter in Vers 6. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Wachstum gegeben. So ist weder der, der pflanzt etwas, noch der, der begießt, sondern Gott, der das Wachstum gibt. Der aber pflanzt und der begießt sind eins. Jeder aber wird seinen eigenen Lohn empfangen, also schon wieder einen Lohn, empfangen nach seiner eigenen Arbeit. Beide, Paulus und Apollos, hatten dem Herrn in der Korinther Gemeinde gedient und sie hatten dort gearbeitet. Und jeder erhielt seinen eigenen Lohn für seine eigene Arbeit. Weiter in Vers 9. Denn Gottes Mitarbeiter sind wir, Gottes Ackerfeld, Gottes Bau seid ihr, also die Gemeinde. Nach der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt. Ein anderer aber baut darauf. Jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Die Korinther Gemeinde, wie jede Gemeinde, auch unsere Gemeinde, ist ein Bauwerk Gottes. Und das gilt es aufzubauen. Und jeder sehe zu, wer darauf baue. Das heißt, dass es nicht egal ist, wie wir das tun. Jeder von uns hat die Aufgabe, mitzubauen. Und zwar in der richtigen Art und Weise, so wie Gott es möchte. Weiter in Vers 12. Wenn aber jemand auf den Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, So wird das Werk eines jeden offenbar werden, denn der Tag wird es klar machen, weil er in Feuer geoffenbart wird. Und wie das Werk eines jeden beschaffen ist, das wird das Feuer erweisen. Also hier wird es ganz eindeutig kritisch. Denn nach Paulus' Worten ist es möglich, dass wir in einer Weise auf dieses Fundament bauen, also auf das Fundament, das unser Herr Jesus Christus ist, die keinen Bestand hat. Also das Bild ist uns bekannt, diese feuerfesten Materialien, Gold, Silber, kostbare Steine und dann eben diese sehr stark brennbaren Materialien, Holz, Heu und Stroh. Und was wir hier sehen ist, dass wir sowohl auf die eine als auch die andere Art und Weise aufbauen können. Das heißt also im Umkehrschluss, wir bauen an etwas, wir bauen tatsächlich, wir tun etwas, wir bauen, aber wir bauen mit dem falschen Material. Einem Material, das vor dem Herrn Jesus Christus und dem Richterstuhl Christi keinen Bestand hat. Das ist die ganz klar implizierte Möglichkeit hier. Und was das hervorbringen wird, ist eben dieses Gericht. Ja? Er spricht hier von an dem Tag. Und das Feuer, Gottes heiliges, reinigendes Feuer, wird das hervorbringen, wird zeigen, ob das, was wir gebaut haben, wirklich Bestand hat. Und wir hatten an vorheriger Stelle schon gesehen, dass gerade an dem Richterstuhl Christi eben auch unsere Motivation, unsere Herzenshaltung mit gerichtet, mit beurteilt wird. Es geht hier also um den Zeitpunkt der Entrückung und den darauf stattfindenden Richterstuhl Christi. Aber wenn der gekommen ist, wenn wir entrückt wurden oder wenn wir vielleicht gestorben sind, aber dann, wenn der Richterstuhl Christi stattfindet, dann ist es ganz klar zu spät, noch irgendetwas zu ändern. Das ist genau wie beim Sport. Wenn der Schlusspfiff ertönt ist, dann ist das Spiel zu Ende und dann kann ich nichts mehr an dem Ergebnis ändern. Ich kann nichts mehr tun. Der Endstand ist der Endstand. Die relevante Frage hier ist also, wie sind meine Werke beschaffen? Was ist Beschaffenheit meiner Werke? Werden sie im Feuer bestehen? Das Feuer wird es zeigen. Vers 14, wenn jemandes Werk bleiben wird, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wenn unsere Werke aus dem richtigen Material bestehen, also Gold, Silber, kostbare Steine im übertragenen Sinne, geistlich gesehen, werden sie im Feuer bestehen bleiben. Offensichtlich geht es um die Qualität dessen, was wir für den Herrn tun. Es geht nicht um die Menge dessen, also nicht primär um die Menge dessen, was wir für den Herrn tun. Wenn es um die Menge ginge, dann brauchten wir hier nicht Feuer, dann brauchten wir eine Waage. Aber hier gibt es Feuer und die Qualität, die Beschaffenheit unserer Werke wird geprüft werden. Wenn jemandes Werk verbrennen wird, so wird er Schaden leiden, er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer. Und auch das ist ein ganz, ganz wichtiger Vers in diesem Zusammenhang. Wenn unsere Werke vor dem Herrn Jesus Christus keinen Bestand haben, dann werden wir Schaden leiden. Also diese Einstellung, also Hauptsache gerettet, Hauptsache ich bin im Himmel, Belohnungen brauche ich keine, ich bin so demütig, haben hier keinen Halt. Die finden sich hier in diesem Vers nicht wieder. Egal wie wir das jetzt im Augenblick sehen, in der Ewigkeit, also vor dem Richterstuhl des Herrn, werden wir Schaden erleiden, wenn unsere Werke nicht Bestand haben. Und wenn sie im heiligen Feuer des Herrn verbrennen. Aber sogar hier, und das ist wirklich faszinierend und wunderbar, sogar hier gibt es noch einen Trost. Sogar wenn all unsere Werke verbrennen würden, wenn es so wäre, Gott bewahre, aber wenn es so wäre, werden wir dennoch nicht unser Heil verlieren. Und das ist so deutlich hier. Wenn jemandes Werke verbrennen wird, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden. Doch so wie durchs Feuer, also wir würden sagen, vielleicht um Haaresbreite. Nicht der Gläubige wird verbrennen, seine Werke werden verbrennen. Wir alle Gläubigen, alle die Kinder Gottes sind, werden in dieses Gericht kommen. Ohne Ausnahme. Paulus hat es uns gesagt, denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit jeder empfange, was er durch den Leib vollbracht, dementsprechend, was er getan hat, es sei Gutes oder Böses. Letztendlich geht es also um die Frage, Was tue ich mit dem, was mir zur Verfügung steht, was Gott mir zur Verfügung gestellt hat? Mit meiner Zeit, mit meiner Energie, mit meinen Fähigkeiten, mit meinem Geld, mit meinem Besitz. Aber auch darum, ob ich heute meine Bibel lese, ob ich bete, in die Gemeinde gehe und meinen Glauben bezeuge. Und es geht um meine Motivation und meine Herzenshaltung, mit dem ich dem Herrn diene. Um all diese Dinge geht es. Das alles wird am Richterstuhl Christi offenbar werden. Und jetzt möchte ich zum Abschluss nochmal auf die Geschichte von ganz vom Anfang an eingehen. Ich hatte nämlich euch gar nicht erzählt, wie es eigentlich dazu kam, dass Alfred Nobel sein beträchtliches Vermögen, das hatten wir vorhin gehört, mehrere Millionen Kronen, für die Verleihung des Nobelpreises stiftete. Das möchte ich euch jetzt erzählen. Es wird gesagt, dass als der Bruder von Nobel starb, eine Zeitung versehentlich Alfred Nobels Nachruf veröffentlichte. Also die haben einfach die Brüder hier durcheinander gebracht und haben einen Nachruf auf Alfred Nobel gebracht. Und den konnte der dann lesen. Darin wurde er als ein Mann beschrieben, der dadurch reich wurde, dass er die Menschen dazu befähigte, sich gegenseitig in noch nie dagewesener Zahl zu töten. Tolle Errungenschaft. Aber die Reaktion war völlig richtig. Erschüttert durch diese Bewertung entschloss sich Nobel, von nun an sein Vermögen dazu zu verwenden, Leistungen auszuzeichnen, die der Menschheit zugutekommen. Also bekam Alfred Nobel hier eine ganz einzigartige Gelegenheit, eine ganz einzigartige Chance, den Nachruf zu seinem Leben mitzuerleben und dabei die Gelegenheit zu haben, diese Beurteilung noch zu ändern. Er hatte noch Zeit, um etwas zu tun. Und die haben wir auch. Die haben wir auch, wenn wir das erkennen, dass wir alle vor dem Richterstuhl Christi stehen werden, wenn wir das in der Bibel erkennen, dass wir gerichtet werden für unsere Werke. Es ist kein Gericht unserer Sünde, es ist ein Gericht der Werke für Gläubige. Und wir haben jetzt, noch heute, die Gelegenheit, etwas zu ändern, sodass wir in der Art und Weise vor ihm stehen können, dass wir uns nicht schämen müssen, dass wir ihm in die Augen schauen können mit Freimut. Wir können heute damit beginnen. Beten wir dafür.